Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Wir bringen heute ein aktuelles Thema, was uns vermutlich noch ein bisschen länger begleiten wird. Wir stehen ja vor der Problematik, dass wir nicht wirklich schwimmen können oder in vielen Fällen gar nicht. Und trotzdem stehen, so Gott will, die Wettkämpfe vor der Tür. Und es erreichen uns jetzt immer mehr Nachrichten, wie das irgendwie vereinbar sein wird. Triathlon ohne Schwimmtraining. Wir plaudern heute mal über das Thema.
Ja, die Wettkämpfe stehen vor der Tür.
Ja.
Es ist nicht mehr lang hin. Es schaut auch ganz gut aus. Also es hat E-Mails gegeben, es gibt Bewerbungen von so manchen Wettkämpfen, die sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Und das Ganze wird mit Schwimmen stattfinden oder auch nicht. Das ist jetzt die große Frage.
Wir sind uns heute ein bisschen unschlüssig, ob wir das als Formschrauber oder Stammtisch handhaben sollen, weil eigentlich geht es um ein interessantes Thema, nämlich im Prinzip ja, wie man Wettkämpfe oder wie man sich auf Wettkämpfe vorbereiten kann, ohne die besten Trainingsmöglichkeiten. Mhm. Andersrum, glaube ich, ist es mit sehr viel Orakel behaftet, wie die nächsten Wochen, Monate auch so ausschauen werden. Also verzeiht es uns heute, wenn wir ein bisschen abschweifen, weil das nimmt das Thema, glaube ich.
Ich glaube trotzdem, dass es Formschraubenformat ist. Es soll darum gehen, dass man aus den, wie du sagst, widrigen Bedingungen das Beste macht und auf ein Ziel ausgerichtet. Und unter diese widrigen Bedingungen fällt für mich auch, dass man das Ziel jetzt nicht ganz genau, ganz klar sehen kann. Und vor allem nicht weiß, was man an dem Tag dann abliefern, was man können muss.
Ja. Ja.
Und es ist durchaus möglich, dass ein ganz normaler Schwimmpart da stattfinden wird. Nennen wir da ganz explizit einfach einmal die Namen der Wettkämpfe. Die Challenge in St. Pölten hat nach außen transportiert, dass sie sehr optimistisch sind und guter Dinge sind, den Wettkampf unter normalen, unter Anführungszeichen, Bedingungen stattfinden zu lassen.
Ja, oder nehmen wir es unter Covid-Maßnahmen stattfinden eben lassen.
Unter Anführungszeichen normalen.
Ja. Er findet statt. Das wäre ja schon mal ein Wahnsinn.
Und der zweite Wettkampf, der ganz oben bei mir steht, der sehr, sehr gehypt wird zurzeit, ist der Stubenberg See-Triathlon in verschiedensten Formaten, also Sprint, Olympisch und Mitteldistanz. Wie man weiß, sind sowohl in St. Pölten als auch in Stubenberg die Möglichkeiten auf alle Fälle da. Es ist weitläufig, man hat viel Platz und wenn die dementsprechende Vorbereitung ist, ja.
Ja, vor allem, ich finde, also St. Pölten hat eigentlich mit der Idee aufhorchen lassen und deswegen ist ja auch von einer Athletin von uns die Anfrage gekommen, so quasi, wo wir mal über das Thema plaudern könnten, weil die ja mehr oder weniger in den Raum gestellt haben, wenn es so weitergeht und es gibt ja dann doch viele Leute, die Angst haben vor dem Schwimmpart im Triathlon, wir bieten was an ohne Schwimmen. Und darüber, glaube ich, lohnt es sich einfach zu diskutieren. Ja. Ist das ja wirklich so beängstigend, was das Schwimmtraining angeht, dass man auf den Schwimmpart in einem Triathlon verzichten soll? Mhm. Oder halt eben nicht? Ja,
Es bringt uns einfach zu der Frage, die Schwimmbäder werden in absehbarer Zeit noch nicht aufsperren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Vor allem im Osten. Also falls uns wer zuhört, wir sind die im Osten mit der hohen Inzidenz.
Stimmt, ja.
Also bei uns, glaube ich, schaut es so aus.
Ich freue mich schon auf die Osterruhe.
Ja, genau. Dass man eher, also das erste Wasser, was wir sehen werden, wird nicht in einem Hallenbad sein.
Genau.
Bin mir sicher.
Das führt dann gleich weiter zur nächsten Frage. Ab wann macht es Sinn, im Freiwasser zu trainieren? Ab wann bringt es wirklich einen Benefit für Schwimmen, für die Schwimmleistung? Und bis wann ist es eigentlich kontraproduktiv?
Ich bringe mal meine Meinung ein. Ich sage mal so, normalerweise bin ich sehr skeptisch gegenüber dem Freiwassertraining. Ich habe das auch da schon in dem Podcast mehrmals gesagt, dass ich es eher für Ergänzungstraining halte, als tatsächlich für was Fundamentales. Das ist dieses Jahr natürlich ganz anders. Ich glaube, unter der Prämisse, dass die Wettkämpfe, die jetzt noch geplant sind, zu dem Zeitpunkt, wo sie geplant sind, auch tatsächlich stattfinden, glaube ich, dass das Freiwassertraining essentiell sein wird dafür. Ja. Und jeder von uns hat im Normalfall ein Neo. Das heißt, man kann, sobald das Wasser die Temperatur erreicht hat, dass man ohne Kälte tut, tatsächlich sich drin bewegen kann, wirklich viel an Wassergefühl sich dort holen. Das ist überwiegend übrigens der Punkt, der euch fehlt. jetzt im Jahresverlauf. Ja. Also klar, es fehlt der Schwimmumfang, aber letzten Endes ist es im Wesentlichen ist es ein Wassergefühl und natürlich die muskuläre Ausdauer. So beides kann man im Freiwasser sehr gut trainieren. Ja. Das, was man im Freiwasser schlecht trainieren kann, sind Abgangszeiten, ist wirklich Durchschnittsgeschwindigkeit, Zielpace etc. Gut, um den geht es nicht. Ich bringe einen zweiten Punkt mit rein, weil das sehe ich bei meinen Athleten wirklich als das Kernproblem eigentlich dieses Jahr, ist die Zielsetzung. Wenn wir zwei extreme Beispiele nehmen. Der eine Sportler, der dieses Jahr wirklich unbedingt sich vorgenommen hat, eine neue Bestzeit zu schaffen, im Triathlon, nicht im Schwimmen jetzt. Ja, machen wir es einfach mal simpel. Und wir nehmen das zweite Extrembeispiel, jemand, der seinen ersten Triathlon machen will. Mhm. Dann sind das zwei ganz verschiedene Herangehensweisen, die aber letzten Endes zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Weil ich kann verstehen, dass jemand, der heuer seinen ersten Triathlon macht und wirklich Probleme hat mit dem Schwimmen, dass der Angst hat vor dem Schwimmbad, wenn er vorher nicht schwimmen kann. Ist verständlich. Mhm. Und gleichzeitig kann ich aber denjenigen verstehen, der unbedingt die Bestzeit erwirtschaften will, weil, das muss man auch ganz klar formulieren, dass die Rahmenbedingungen rein vom Schwimmen her nicht die besten sind, klarerweise. Aber, und ich sehe schon, du willst mir widersprechen, aber ich nehme da den Wind aus den Segeln, weil ich sage, das, was dieses Jahr im Laufen und im Radfahren weitergegangen ist, weil es keine Bäder gab, die können das durchaus kompensieren.
Na, ich bin ganz bei dir. Ich bin ganz bei dir. Ja.
Ich werde dann gleich aus Unterhaltungssinn widersprechen.
Wunderbar.
Na, Gott sei Dank. Na, also die Tatsache, dass man wirklich ganz konzentriert ohne den Impact vom Schwimmen einmal am Radfahren und Laufen arbeiten kann, ist gut. Mhm. Man muss es auch nur so als gut empfinden. Und damit diese Trainingsreize wirken, diese positive Einstellung dem gegenüber auch wirken lassen. Das Schwimmen an sich. Natürlich ein Unterschied zwischen Anfänger und jetzt jemanden, der Bestzeit erzielen will. Ich glaube aber trotzdem, dass da jetzt der Begriff Schadensbegrenzung eine ganz große Rolle spielt und dass der Schaden, der begrenzt werden muss, nicht einmal so groß ist. Für jemanden, der Schwimmen erst lernen muss, sich nicht über Wasser halten kann, ja, ist sicher eine Herausforderung.
Da kann der Schaden der Ertrinkungstod sein.
Ja. Ja. Wobei dann generell ohnehin die Frage ist, wäre sich das jetzt mit Schwimmbädern ausgegangen oder wie wäre da die Entwicklung passiert?
Das Gefühl der Sicherheit wäre ein anderes.
Genau, aber im Worst-Case-Szenario kann man nur immer die Schwimmlage wählen, die man ohnehin schon kann und von dem gehe ich einmal aus, dass man sie ja über Wasser halten kann. Also einfach Brust zu schwimmen, das geht mit Neoprenanzug auch, geht im Worst-Case-Szenario auch. Mhm. Und das ist dann einfach für mich der Begriff oder der Inbegriff der Schadensbegrenzung. Einfach die Distanz, die man sich vorgenommen hat, im Brustler-Stil zu absolvieren. Für denjenigen, der Bestzeit aufstellen will, naja, es geht dann im Rahmen der Schadensbegrenzung einfach darum, wie du gesagt hast, Wassergefühl zu holen, die Skills, die man sich hoffentlich antrainiert hat, im Kraftbereich, im Athletikbereich über den Winter ins Wasser zu bringen und dann in der kurzen Zeit, die bleibt, im Freiwasser. Und dafür ist ja das Training im Freiwasser optimal, irgendwo eine Leistungsmuskulatur, Kraftausdauer technisch zu reizen. Perfekt.
Ja.
Das einfach umsetzen, aber dafür das Zeitziel vielleicht hintanzustellen. Wie du auch schon gesagt hast, die Abgangszeiten und jetzt für ein Beispiel 20 mal 100 mit 1,30 ab und 1,20 Schwimmzeit, ja, das wird man halt draußen schwer schaffen. Geht auch, man kann immer improvisieren und ich kenne da viele Beispiele, die einfach Bojen gesetzt haben und dann Hunderter da jetzt in der alten Donau hin und her geschwattelt sind. Also es gibt Möglichkeiten. Was ich aber sagen will, ist, das ist nicht unbedingt notwendig. Um Schaden zu begrenzen.
Ja? Ich würde es differenziert betrachten. Also bei jemandem, der ein solider Triathlet ist oder eine solide Triathletin, wir haben auch Zuhörerinnen, sehe ich sogar als spannendes Projekt mit einer Herausforderung, dass man vielleicht das Risiko eingeht, mit einer relativ minimierten Schwimmvorbereitung jetzt in die ersten Wettkämpfe zu gehen und einmal zu schauen, wie die gute und wahrscheinlich überaus gute Rad- und Laufform sich jetzt einmal auswirkt. Und dann einfach das Schwimmen einphasen von Monat zu Monat mehr, weil ich sage einmal, dass im April wahrscheinlich erst losgeht mit sinnvollen Freiwasser Sessions jetzt, was eh bald ist, in Wahrheit.
Ja, voll.
Vielleicht da kurz, nur ganz, aber, ganz ein kurzer Einwurf, ja. Sonst vergiss ich es wieder, wo haltet ihr da die Temperatur für euch fest?
Wollte ich gerade sagen. Ich hätte gesagt, dass es ab 15 Grad Sinn macht und dann auch mit dem Vorbehalt, dass die Schwimmeinheiten dann doch nicht die übliche Länge haben sollten,
ja,
sondern durchaus stark gekürzt sind.
Und ich möchte
sind.
Auch noch eins sagen, Neoprenhandschuhe sind Unsinn. Also das ist aus meiner Sicht der völlige Schwachsinn. Ja,
ja,
also,
ich sage sogar, Füßlinge sind Unsinn.
Ja, also jetzt ganz ehrlich.
Neoprenshocken oder wie auch immer das
also heißt. Also nur damit Haube. Ich draußen schwimme und dann habe ich Handschuhe an, das ist fürs Wassergefühl unglaublich förderlich. Ja, also ja. Nicht. deswegen, also ich würde auch sagen, es ist natürlich individuell, ob man es jeder verkraftet, aber ich würde auch sagen, ab 15 Grad, glaube ich.
Das ist natürlich das, jetzt beim einen so, beim anderen so.
Ja.
Und ja, das waren nun mal die Athleten, die solid sind und die sich den Luxus erlauben können, dass sie vielleicht sogar im Saisonverlauf eine Schwimmform aufbauen, nachdem sie mal Wassergefühl und Skills gemacht haben. Athleten, die ich nicht kenne, die mir gesagt haben, also noch nicht so gut kenne, weil sie gerade bei mir angefangen haben, und von denen ich gehört habe, dass sie nicht gut schwimmen können, habe ich gesagt, vergesst die erste Jahreshälfte triathlon-technisch, weil ich einfach der Ansicht bin, dass das auch ein Risiko ist, aus Sicherheitsgründen in eine Wettkampfsituation zu gehen, ohne Vorbereitung im Freiwasser und natürlich auch das Leistungspotenzial da nicht einmal im Ansatz abgerufen werden kann. Also an welchen Zeiten mache ich das fest, wenn jemand zum Beispiel auf der Halbdistanz, ihr könnt es mir dann widersprechen, 40 Minuten braucht und selbst das für ihn am absolut kardiovaskulären Limit läuft, weil er nicht schwimmen kann, dann wird es nach der langen Pause definitiv ein Risiko sein, das überhaupt anzustarten. Mhm. Was wir in der Vorbesprechung gesagt haben, es ist ja so, dass wenn einer schon einmal sehr gut schwimmen konnte und weiß, worum es beim Schwimmen geht, er relativ schnell wieder zurückkommt.
Ja. Also ich will da nicht widersprechen. Ich könnte es jetzt nicht an irgendeiner konkreten Zeit festmachen, aber ich bin da völlig deiner Meinung. Also ich glaube, sobald das Thema
machen wir es weniger an der Zeit fest, sondern wenn jemand unter Aufbietung seines Herzfrequenzmaximums, sage ich einmal, und das passiert beim Schwimmen ja relativ schnell.
Ja, ich formuliere es
ins Wasser geht,
ein
dann ist ein Risiko.
Und sag, ab dem Zeitpunkt, wo Schwimmen unter Normalbedingungen schon zum Extremsport wird, dann wird es dieses Jahr unter der Nichtmöglichkeit der Trainingsbedingungen einfach, möglicherweise zum Sicherheitsrisiko, und da würde ich auch einen Schritt zurückgehen, da bin ich völlig bei dir. Ich sehe mich eher auch als Trainer konfrontiert mit der Art von Meinung von Athleten, dass die einfach sagen, ja, ich cancel die erste Jahreshälfte oder Halbjahreshälfte, halt Saisonhälfte, machen wir es konkret, die Saisonhälfte deswegen, weil es nicht mein Anspruch ist zu finishen, sondern auch der Anspruch der ist, dass ich meine neue Bestzeit habe oder dass ich einfach stolz bin auf die Leistung, wobei ich Leistung ja nicht an der Zeit definiere. Aber ich verstehe den Gedankengang absolut. Ja. Wenn ich jetzt im schlimmsten Fall, wenn die letzte Saison schon ausgefallen ist, 2 Jahre trainiere, dann erwarte ich mir ja sehr wohl einen Leistungssprung. Und wenn dann im Ziel auf der Uhr was anderes dasteht, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und ich kann denjenigen dann auch nicht widersprechen. Erstens einmal ist es sowieso deren Entscheidung, das ist ganz klar. Und zweitens glaube ich, dass das sehr wohl ein legitimer Gedanke ist. Ja. Und wenn dann das Argument kommt, ich habe jetzt 1,5 Jahre gewartet, ich schaffe ein halbes Jahr auch noch und dafür dann schaut auch im Ziel das raus, worauf ich wirklich stolz bin, dann finde ich, ist das einfach ein anderer Zugang. Da, wo ich mich aber dagegen weigere, und das möchte ich noch abschließend sagen, ist, dass es jetzt Athleten gibt, die Angst haben vor dem Ertrinken, um das jetzt ein bisschen überspitzt zu sagen, die überhaupt keinen Grund dazu haben. Also wenn es darum geht, 1,9, 3,8 oder von mir aus auch 750 Meter ja, ins Ziel zu bringen, dann lege ich mir Hand ins Feuer, das schafft ja jeder Athlet von mir. Ja. Und da ist die Sorge einfach unbegründet und viel zu überzogen.
Ich würde sogar so weit gehen, dass wenn der Bestzeitenanspruch da ist, man hat jetzt eben diese 1,5 Jahre und 2 Jahre an ganz anderen Skills oder verstärkt, fokussierter an den anderen Disziplinen arbeiten können und kann durchaus jetzt vielleicht die Einbuße im Schwimmen egalisieren.
Interessantes Streitthema, bringe ich gleich auf den Tisch, weil das würde mich nämlich interessieren, auch eure Meinung, weil es ist jetzt schon ein interessanter Punkt, weil jetzt kommt, das Schwimmen ist und bleibt die erste Disziplin, ja. Wir haben es jetzt ein Jahr lang nicht trainiert, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt ein Jahr lang, aber es ist jetzt ein Jahr nicht strukturiert. Ja. Natürlich mein Argument dasselbe. Radfahren und Laufen ist auf einem ganz anderen Niveau als die Jahre davor. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ist ganz klar, wir haben eine Sportart gecancelt. Ja? Eine Disziplin. 30%, wenn man so will. Ja? Vom Zeitaufwand her auf jeden Fall. Nur wie unpacked bist, wenn du jetzt schwimmst.
Und das ist eben, genau der Sternerl, das man da vielleicht dazu als Fußnote machen muss. Immer unter der Voraussetzung, dass man dann auch weiß, dass man die Disziplin ausgespart hat, nicht strukturell aufgebaut hat und dementsprechend einfach auf ein Durchschwimmen anlegen muss. Das heißt, dann mit der Idee, ins Wasser zu gehen für diesen Wettkampf und zu sagen, okay, Vollgas vom ersten bis zum letzten Schwimmmeter, na, das wird nicht funktionieren. Das dann durchzuschwimmen, wie du das vorher gesagt hast, das ist für jeden Athleten, der auf einem gewissen Niveau in unserer Betreuung ist, immer möglich. Ausgenommen, Ausnahmen, wie das Haus ja auch angeführt hat, sind einfach Athleten, die einfach gerade erst eingestiegen sind, gerade erst schwimmen lernen, wo es wirklich darum geht, einfach mal die grundlegende Basis zu legen.
Ja.
Naja,
wobei,
da wird sicherlich heikler. Und ich glaube, dass sie da einfach diese erste Saisonhälfte von selbst erledigt. Es werden nicht so viele Wettkämpfe stattfinden.
Nein,
es ist jetzt
nicht.
Auch schon so, dass der eine oder andere jetzt schon wieder gecancelt wird. Also der Illusion brauchen wir uns nicht hingeben, dass da die Mörderdichte geben wird an Wettkämpfen. Und dann ist es nur leichter zu sagen, na okay, das warte jetzt auch noch ab. Und ich habe die Zeit gewonnen, das aufzubauen.
Ich bin jetzt aber bei einer revolutionären Idee. Ich glaube sogar, das ist das beste Triathlon-Jahr aller Zeiten für die Athleten, die wir betreuen und die schwimmen können.
Warum?
Ha, danke, dass du fragst, Mario.
Nein, bevor du noch was sagst, ich stimme dazu.
Okay.
Ich stimme da wirklich zu.
Und jetzt kommt's.
Ich bin nur gespannt, ob deine Begründung die gleiche ist wie
meine. Das liegt an der Auseinandersetzung, dass wir alle ja in Wahrheit nicht schwimmen können. Punkt. Was bedeutet das? Strukturell, metabolisch, im Zellverlauf sind die Signale, die wir unseren Körpern beim Radfahren und beim Laufen geben, erstens einmal wesentlich größer in der Menge und in der Dauer. Mhm. Wenn wir einem Schwimmer erzählen, welche Jahresumfänge wir schwimmen, lachen die uns nicht einmal aus. Also, was ich damit sagen möchte, ist, wenn ein Triathlet 8 Kilometer die Woche schwimmt, im Schnitt, ist es schon richtig viel. Ein Schwimmer schwimmt wahrscheinlich das Zehnfache. Mario?
Bin ich nie geschwommen, ne? Keine Ahnung. Na, ja,
als Fünffache schätze ich auf jeden Fall.
Also, was ich damit sagen möchte, ist, dass eigentlich das, was wir unter Schwimmtraining verstehen, für einen Schwimmer gesehen, ja eigentlich nur Wasserbewältigung ist und halt ein bisschen bei Laune halten der Leistungsmuskulatur. Aber es ist keine tiefe, strukturelle, mitochondriale Veränderung in der Leistungsmuskulatur, in unserer Schwimmleistungsmuskulatur vorhanden. Ich würde sogar meinen, dass wir eigentlich das Skillset erworben haben, treibholzmäßig relativ gut durchs Wasser zu kommen. Ich würde, wäre der Lockdown darauf fokussiert, dass wir nicht schwimmen, dass wir nicht Radl fahren können und nicht laufen könnten, eine der beiden Disziplinen nicht machen könnten, wesentlich,
also ich
wesentlich mehr Sorge,
ich frage,
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
Deine Aussage ist die, der Berg, von dem wir stürzen, der ist im Schwimmen nicht sehr hoch.
Vollkommen richtig.
Okay.
Also ich sehe es umso schneller, und ich habe den Nachweis auch gemacht bei meiner Diplomarbeit, also da war ich einfach nur platt und habe nichts trainiert, dass das Schwimmen extrem schnell wieder gekommen. Es ist sogar so gewesen, dass ich unglaublich gut nach 4 Wochen war und dann sogar von dieser Spitze was verloren habe, weil wir einfach schwimmerisch extrem schlecht vorbereitet sind. In Wahrheit metabolisch, möchte ich sagen.
Ja, es schlägt ja genau in die Kerbe, in die ich vorher geschlagen habe. Mit dem, wenn man sauber durchschwimmen kann, die jeweilige Distanz, ist der Absturz nicht so groß.
Ja, aber er ist auch deswegen nicht so groß, weil das Skillset, dieser Berg, wie der Gary sagt, nie so hoch ist beim Schwimmen.
Ja, klar. Ja, und ich glaube, du hast doch schon auch noch was anderes richtig gesagt. Ich weiß, ob es das jetzt absichtlich so, weil das wäre auch gleichzeitig meine Argumentation nämlich gewesen, rein jetzt davon, von der zeitlichen Aufteilung der Disziplinen.
Noch
ist
deutlicher.
Es einfach massiv,
also die
vernachlässigbar.
Netto,
die muss man als Trainer mal sehr vorsichtig sein, sonst heißt es mal wozu.
Wir schwimmen es wenig, wieso schwimmen wir so wenig? Nein, aber ich sage einmal, wenn du 8 Kilometer schwimmst und die Netto-Schwimmzeit, wirklich die Netto-Schwimmzeit, die du im Wasser schwimmend bewältigst, also nicht an der Leine hängst oder irgendwie sonst was machst.
Ich meine es auch im Wettkampf.
Ja, auch im Wettkampf. ist es tatsächlich so, dass das Schwimmen eine verschwindend geringe Bedeutung hat. Und ich habe den Test ja 2013 auch beim Radlfahren gehabt. Da habe ich meine Standardrunde im Weinviertel von 4 Stunden. Na, Alter, bis ich da wieder halbwegs so in Form gewesen bin, da hat es wirklich ein paar Wochen gedauert. Aber ich würde die kühne Behauptung aufstellen, dass wenn jemand einmal das technische Skillset besessen hat und auch motorisch gut vorbereitet gewesen ist in der Vergangenheit, er metabolisch und kardiovaskulär beim Schwimmen, wohlgemerkt, sein Potenzial sehr schnell wieder ausschöpfen kann.
Ja klar, das ist ja auch was man nicht nur im Schwimmen trainieren kann.
Das ist ja, aber das ich will noch einmal auf den einen Punkt zurück. Also ich glaube, es ist eine simple
mathematische Rechnung. Ich sehe sogar einen Vorteil darin. Ich sehe sogar einen Vorteil darin, dass wahrscheinlich, und ich meine das aus voller Überzeugung und nicht nur, weil ich provozieren will, dass diese Arbeitersportarten, vor allem Radfahren und Laufen, jetzt so gut trainiert worden sind, dass wenn man ein bisschen Schwimmen jetzt reinfaced, ja, man wahrscheinlich sogar in der ersten Jahreshälfte als gut trainierter Athlet wohlgemerkt wahrscheinlich sogar davon profitiert.
Ich gehe noch weiter. Ich sage, wie gesagt, es ist eine simple mathematische Rechnung. Wenn ich jetzt 2 Minuten langsamer schwimme, auf der Kurzdistanz beispielsweise, wo jeder normale Mensch und in einem normalen Jahr ohne Covid wahrscheinlich selbstmordgefährdet wäre, wenn das passiert.
Kaufe ich mir ein Scheibenrad.
So. Dann ist ja, das kann, ja, ist eine Möglichkeit. Das Problem ist, das haben alle Triathleten zu Hause. Das ist Grundvoraussetzung.
Ich verkaufe gerade meine Head urschnell. Ja.
Aber worauf ich raus will, ist, wenn ich jetzt 5 Minuten schneller Rad fahre und 2 Minuten schneller laufe, dann schaut es im Ziel noch immer deutlich schneller aus. Ja? Ja. Und ich sehe eher das Problem in den nächsten Jahren. Und zwar nämlich, wo wir als Trainer vor der Konfrontation stehen, hey, ich würde gerne wieder so wenig schwimmen, weil ich war trotzdem schneller.
Ich gehe noch einmal einen Schritt weiter.
Oh, jetzt wird es gefährlich.
Warte jetzt. Ich würde schwimmen im Herbst und Winter in Zukunft ganz streichen, weil ihr holt euch dort die Seuche. Isoliert euch. Geht's nur laufen und Radl fahren. Schaut, dass ihr im Homeoffice bleibt. Weil der Menschenkontakt findet im Freibad statt, im Hallenbad. Und das ist wirklich grauslich. Ich habe es selber ausprobiert. Und geht es dann erst im März dann wieder schwimmen und dann hört es unseren Podcast und dann...
Wir distanzieren uns hiermit von allen Aussagen.
Sausi hat die Gruppe verlassen.
Wurde aus der Gruppe verlassen.
Nein, aber was ich tatsächlich hier ernsthaft meine...
Er ist der Einzige, der Radl trinkt. Also ja, ist schon längst überfällig. Er ist sowieso nicht zurechnungsfähig.
Aber ich glaube, ist jetzt das auch so, dass es im Grunde genommen so ist, dass wenn man das Training, wenn man die Fertigkeiten im Schwimmen einmal beherrscht hat, ist es leicht, wieder zu ihnen zurückzukehren.
Absolut.
Und das berichten mir nämlich auch die echten Schwimmer, dass sie mit einem Bruchteil ihres Trainings noch immer gute, sehr gute 100er-Zeiten schwimmen können, 200er-Zeiten schwimmen können. Mhm. 200 ist schon wieder zu grauslich. Aber 100er-Zeiten schwimmen, weil sie einfach eine gute Technik, ein Wassergefühl haben und das mit minimalem metabolischen Training quasi noch aufrechterhalten können.
Fassen wir mal den ersten Teil vielleicht kurz zusammen. Wenn man grundsätzlich an der Athletik, am kardiovaskulären System, am Metabolismus arbeitet, naja, was man jetzt ständig macht mit Laufen, Radfahren sowieso, mit Athletiktraining, mit spezifischem Krafttraining, vielleicht sogar mit einer leicht utilisierenden Krafttraining, spezifischen Bewegungen wie Schwimmzugserien oder ähnlichem, dann braucht es nur mehr ein bisschen ein Wassergefühl und vielleicht ein bisschen eine lokale Ausdauer der belastenden Muskulatur und man ist sehr schnell wieder auf dem Niveau, das man gehabt hat, dass man das Niveau dann ausbaut. Natürlich braucht es dann wieder Schwimmumfang.
Ja, ganz klar.
Ganz klar. Und da distanziere ich oder sehe das ein bisschen anders, wie ihr beiden vielleicht, oder entschärft das Argument, na, wir brauchen vielleicht eh nicht mehr viel schwimmen. Wenn ich wirklich Höchstleistungen in der komplexen Gesamtwettkampfleistung bringen will, führt kein Weg am Schwimmen vorbei.
Ja, und Schwimmen ist geil.
Erstens das, jetzt im Vergleich zu reinen Radfahren.
Das hängt auch vom Athletenprofil ab. Ich sage mal, im Hochleistungssport würde ich das, was du jetzt gesagt hast, absolut unterschreiben. Im ambitionierten Breitensport hängt es vom Anspruch und vom Athletenprofil ab.
Genau, aber dann definiere mal eine Ambition auf eine Hawaii-Qualifikation oder differenziere das einmal zu Leistungssport oder zu Hochleistungssport. Ich glaube, das verschwimmt schon sehr.
Ich will dem nicht widersprechen. Was ich meine ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel beim Ironman, sehr greifbares Beispiel, es nur beim Schwimmen verlieren, aber nicht gewinnen kann. Ich schon glaube, dass er natürlich auch den nötigen Umfang braucht, um 3,8 Kilometer realistisch und gut abzuspulen. Nur ob er die jetzt in 55 oder in 54 Minuten schwimmt, ist relativ wurscht, wenn er nachher noch einen Marathon in 3:00 laufen kann.
Genau.
Es sollte allerdings der geringe Schwimmumfang nicht diese Leistung verhindern können oder verhindern, dass das Potenzial freiliegt. Was ich sagen wollte, ist, dass der Schwimmaufwand in Relation immer schon so gering ist im zu den Spezialisten, dass ich glaube, dass man relativ schnell wieder zu einer guten Leistung kommt, wenn man denn überhaupt weiß, worum es beim Schwimmen geht.
Frodeno hat seine Splits jetzt, das war jetzt unlängst ein Posting von ihm, von Hawaii 2019 mit 10% Schwimmen, also zeitlich gesehen 10% Schwimmen, 55% Radeln, 35% Laufen, aufgesplittet. Und ne, es sind halt nur 10% Schwimmen. Ja.
Ja. Ja.
Das wird nicht mehr. Das unterscheidet sich vielleicht dann innerhalb
2%. Was halt beim Age-Group einfach mehr dazu kommt, ist halt, dass sich die Bruttozeit halt einfach extrem niederschlägt.
Ja. Ja.
Das ist halt das, was es gefühlt macht, dass man extrem viel schwimmt. Aus meiner Sicht so irgendwie, wer mich kennt, ich bin ja ein hoffnungsloser Pessimist und gebe mich immer als Optimist. Darum will ich dem Zweck auch heute wieder dienlich sein. Wir kriegen bald ein Freibad. Ja? Das ist ja mein Licht am Ende des Tunnels. Deswegen glaube ich, dass wir auch bald einfach unter Anführungszeichen normale Schwimmbedingungen kriegen werden. Vielleicht nicht mit einem Dach über dem Kopf, aber draußen. Also es ist einfach, man muss es realistisch sehen. Ich glaube, dass die Freibäder oder generell alles, was irgendwie Outdoor sein wird, auch im Gruppentraining, deutlich früher öffnen wird, als das, was Indoor passiert. Bei unserem Impftempo sind wir ja auch immerhin 2029 fertig. Deswegen bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass wir spätestens 2031 wieder ein Hallenbad haben. Aber ein Freibad glaube ich tatsächlich, dass wir wahrscheinlich schon in 2-3 Monaten haben werden. Offizielle Freibad-Saisonöffnung, glaube ich, ist immer 1. Mai.
Ja, so hat man Muttertag.
Ist naja, aber das ist nicht lang hin.
Nee, nicht, ne?
So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, es bleibt wirklich bei Wettkämpfen wie St. Pölten, dann gibt es 4 Trainingswochen in einem Freibad davor und für die Hartgesottenen wahrscheinlich noch 2 Wochen mehr davor im Freiwasser. Das sind 6 Wochen Training.
Ja.
Naja, easy cheesy, oder?
Geht sie locker aus.
Geht sie locker aus.
18 Trainings.
Wir sollten vielleicht drüber reden, was da Sinn macht. Draußen. Mhm. Also was bei den Bedingungen mit 15 Grad oder was heißt dann auf beheiztes Freibad, vielleicht mit maximal 20 Grad temperiertem Wasser. Wenn es wirklich so 15, 16 Grad hat, und da bin ich auch ganz bei euch, ich glaube, das ist die Temperatur, die man als nicht trainierter Freiwasserschwimmer oder Kaltwasserschwimmer einmal tolerieren kann. Die Dauer ist ganz sicher heruntergesetzt. Das heißt, das wären keine 1,5 Stunden wären im 15 Grad warmen Wasser. Was da wirklich Sinn macht aus meiner Sicht, ist richtig gutes Aufwärmen. Mhm. Richtig gutes Aufwärmen mit spezifischen krafttriggernden Übungen vor der Einheit. Dann eine konzentrierte 20 bis 30 Minuten Einheit auf Wassergefühl, wo man diese
Überschuss an Temperatur.
Ja,
Wassergefühl bei 15 Grad ist
sagen wir mal so, ein Überschuss an Körpertemperatur generieren im Warm-up, also unbedingt im Neoprenanzug, leicht ins Schwitzen kommen. Für das kardiovaskuläre System schon fordernde Übungen an Land einbauen und dann haben wir die ersten 5 bis 10 Minuten den Überschuss an Körpertemperatur, wenn man so will, nutzen, dass man ein bisschen ein Wassergefühl kriegt.
Ja.
Dass dann in ein Dauerschwimmen übergehen muss, weil einfach die Wassertemperatur noch zu kalt ist, ja. Aber dann auch rechtzeitig abbrechen.
Aber warum, wieder raus aus dem Wasser. Wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt drüber reden, dass wir nur 15 Grad haben. Also wir leben ja in einem Zeitalter der Klimaerwärmung. Ich bin da optimistisch, dass es relativ schnell gehen wird und dass es dann auch humanere Temperaturen geben wird. Und man muss einfach sagen, dass der Unterschied zwischen 15 und 18 Grad klingt banal, ist aber eine Welt.
Ja.
Und Mit 18, 19 Grad gibt es Wassergefühl eine halbe Stunde. Das geht schon. Ja. Ja. Bei 15 Grad ist es richtig.
Ab 20 Grad gibt es kein Neo mehr.
Genau. Also, was wir damit sagen wollen ist, die Aussicht ist düster momentan, aber nicht so düster, wie es jeder glaubt. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass es schwimmtechnisch wirklich sehr gut machbar ist. Rein von den Rahmenbedingungen, die sich geben werden. Was ich interessant finde, ist, dass wenn man sich auch so ein bisschen jetzt Instagram-mäßig umschaut und so, wie sich Trainingsinhalte von vielen Leuten einfach so verändern, obwohl keine Wettkämpfe in Sicht sind. Ja? Also wir würden schon manchmal auch einfach die Ideen ausgehen, was man trainieren soll, oder man lebt in so einem starren Konstrukt, ja, dass man einfach sagt, naja, also jetzt sind wir im März, jetzt braucht man lange Läufe oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil gerade dieses Jahr, glaube ich, lehrt uns eigentlich, wie flexibel Trainingsplanung sein sollte. Und ich habe heute wieder mit einem Athleten gesprochen, wo eigentlich das Ziel gewesen wäre, Langdistanz Frankfurt. Und ich sage es heute, was haben wir heute für ein Datum? 25. März. Ich glaube nicht, dass es stattfindet. Jetzt hat sich Graz verschoben. Mhm. Was für viele österreichische Triathleten natürlich ein Benchmark war. Das heißt, man muss jetzt einfach adaptieren. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht ganz verstehen, warum man einfach grenzenlos nur noch den Umfang steigert, in der Hoffnung, dass es irgendwann einmal einen Wettkampf gibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt noch immer, auch auf die zweite Saisonhälfte hin, eine wirklich gute Basis zu legen, auf der man extrem gut aufbauen kann und vor allem, wo man distanz- und wettkampftechnisch noch extrem variabel bleibt. Mhm. Also warum man jetzt 35 Kilometer Läufe laufen soll, ohne dass ein einziger Marathon in Sicht ist, bleibt mir ein Rätsel. Kann man machen. Aber das ist
35 Kilometer Läufe sind wir für Hobbyathleten ohnehin ein Rätsel.
Aber, ja, grundsätzlich.
Aber
ja. Das verstehe ich nicht ganz. Kann man machen. Weiß ich nicht warum. Jedenfalls, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, diese Zeit, und das soll auch in dem Podcast rauskommen, ist noch viel mehr ein Credo dafür, dass man einfach flexibel sein muss. Ja? Mhm. Wir wissen jetzt, wir sprechen gerade über St. Pölten, wir haben keine Ahnung, ob morgen, wenn wir den Podcast ausstrahlen, ob es nicht vielleicht schon heißt, St. Pölten ist abgesagt. Und dann heißt es einfach, okay, neues Ziel finden, neuen Plan finden für das nächste Ziel. Und das kann sein, dass das 8 Wochen später ist. Und dann kann er nicht einfach nach Plan weiterverfahren, als wäre St. Pölten. Und
ich glaube, das Ganze ist dann wieder sehr individuell und man muss sich dann einfach anschauen, was hat der Athlet bisher in der Saison trainiert, wie hat der Aufbau funktioniert.
Ja, und auf und eins,
wo steht er jetzt?
Kurz hinaus, das wollte ich nämlich damit sagen, ist, wenn jetzt das Schwimmtraining im Bahnenbetrieb wieder losgeht, ja, dann kann ich auch nicht ansetzen, da wo ich normalerweise im März trainiere, sondern das ist, wir sprechen jetzt von Oktober im Schnelldurchlauf, ja, also es ist quasi Saisonbeginn mit viel Wassergefühl, viel Technik und ja, das komprimiert er, aber letzten Endes, es ist ein ganz anderes Jahr und ich finde es als Trainer finde ich es unglaublich spannend, auch schon seit einem Jahr. Also das, was sich getan hat bei Athleten, die ich betreue, hätte ich nie geglaubt. Und wenn man das vor Corona wäre gesagt hat, was so das ein Jahr ohne aus. Einer Disziplin, also das waren echt Erkenntnisse, die möchte ich nicht missen. Ja, ich hätte zwar gern trotzdem ein Board gehabt jetzt ein Jahr lang, aber das waren schon coole... coole Geschichten.
Bei den Diagnostiken, die wir jetzt da gesehen haben, das ist wirklich schon richtig, richtig gute Entwicklungen dabei.
Ja.
Und einfach auch gute Zeichen, dass die Trainingsreize dann auch gut angenommen werden.
Und man muss halt mit der Zeit gehen, glaube ich.
Ja.
Wer nicht das mit der Zeit geht, der muss mit der Zeit gehen.
Ja.
Aber ich sehe abschließend da einfach eine Riesenchance für uns als Trainer dann auch, sage ich mal, die Athleten in einem kurzen Programm zu Schwimmhöchstleistungen zu begleiten. Ich glaube nämlich wirklich, dass das möglich ist.
Ja, und vor allem, ich glaube, also was ich da wirklich sehe, ist
ich ein irres von 6 Wochen.
Potenzial. Würde ich genauso beziffern. Ich sehe ein irres Potenzial an Motivation und an Selbstsicherheit. Weil das, was jetzt da ist, sind irre Selbstzweifel. Und wenn man ins Wasser geht und angenommen, man geht nachher 3-mal in der Woche schwimmen. Für jemanden, der normalerweise 1-2-mal geht, der wird so schnell seine Schwimmform reaktivieren, dass es ein irrer Antrieb ist, weil, und das ist jetzt der Punkt, das Erwirtschaftete über ein Jahr, was beim Laufen und beim Radfahren da ist, das bleibt ja. Genau. Und die Selbstsicherheit durch Schwimmen kommt dazu. Und dann gibt es dieses Jahr jede Menge neue Beste.
Ich freue mich auf die erste Ergebnisliste, die wir posten werden.
Ich
glaube, die wird brutalst werden. Das, was über Schwimmen und Rad, was Laufen und Radfahren erwirtschaftet wurde, hat ja auch Transfereffekte auf Schwimmen.
Ja, klar.
Das ist ja, wenn man jetzt nach der Übergangsphase im Oktober zu schwimmen beginnt und das kardiovaskuläre System in der Herbstruhe oder im Winterschlaf ist, dann ist es in der Osterruhe, ja genau. Dann ist es eine ganz andere Ausgangsposition. Ja. Und jetzt ist ja alles aktiv. Es ist wirklich, es ja, spitzt sich zu und dementsprechend kann man auch den Transfer super sehen zum Schwimmen.
Ja, vor allem überlegen wir uns einmal kurz, was gerade passiert. Also wir sind gesegnet mit drei Sportarten. Im Normalfall, angenommen ein reiner Schwimmer, ja, hat er ein Binschmerz-Syndrom, kann nicht schwimmen gehen, geht die Welt unter. So, mit dem Thema sind Triathleten permanent konfrontiert, dass sie nicht schwimmen können aus irgendeiner Verletzung oder Läuferknie nicht laufen oder. Wir haben immer den Segen, dass wir drei Sportarten haben, wo wir zwei andere ausüben können. Mhm. Das heißt, die Schadensbegrenzung, die wir in der Sportart haben, die wir gerade nicht ausüben können, die ist ja extrem hoch, während ich bei einem Einzelsportler da wirklich von einem Problem sprechen würde. Ja. Das heißt, wir können so viel kompensieren, was beim Schwimmen gerade nicht da ist, weil wir nicht schwimmen können. Das Einzige, was uns momentan fehlt, ist zum einen die muskuläre Ausdauer. Mhm. Und die ist schnell wieder da bei denen, die Krafttraining gemacht haben. Weniger schnell, aber trotzdem wieder schnell erreichbar bei denen, die nachher konsequent schwimmen. Und das Zweite ist das Wassergefühl. Und das sage ich, und da könnt ihr die Podcast von vor einem Jahr aufdrehen, sage ich seit einem Jahr, das Wassergefühl ist in einer Woche wieder da, wenn man es will. Weil wenn ich dann fünfmal...
Wenn man es gehabt hat.
Ja, oder wenn ich fünfmal... Ja, wie auch immer man das beziffert jetzt natürlich. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt fünf Tage jede Woche jeden Tag 20 Minuten schwimmen und mache nur Wassergefühlsübungen, nach fünf Tagen habe ich es.
Ja, ich denke auch, dass das die Chance ist für viele, sich jetzt wieder damit auseinanderzusetzen, was Schwimmen überhaupt ausmacht. Und ihr habt es eh schon angedeutet, wer durch Krafttraining und Mobilisierungstraining die Reserven an Land sich angeeignet hat, wird davon im Wasser definitiv profitieren. Wer auf das Wassergefühl draufsetzt und aufgrund von Kraft, Mobilisation und Wassergefühl auch eine gute Technik schwimmen kann, da mache ich mir eben keine Sorge bei der muskulären Ausdauer, weil die, wie schon gesagt, in Relation zu den anderen Disziplinen eine untergeordnete Rolle spielt.
Ja, was heißt das einfach? Die Kraft, die man sich antrainiert hat, der Kraft muss man im Wasser eine Richtung geben.
Genau.
Damit man so schnell wie möglich vom einen Ende des Beckens ans andere kommt oder im Freiwasser vom einen Becken des Sees zum anderen. Ja. Und wie schaffe ich das? Indem ich eben das Wassergefühl wieder aktiviert, die optimalen Kraftlinien schafft, die Ansteuerung schafft, den Körper stabil im Wasser zu halten, eine Rotation zu stabilisieren. Naja, alles, was man dann in einem Techniktraining ganz schnell wieder hat mit ein paar gezielten Übungen. Und wenn das hinhaut, dann kann man auch gezielt und ohne das Risiko, Verletzungen zu riskieren, Umfänge setzen. Sofort, schnell wieder. Das steuert dann sofort wieder die Kraftausdauer an die Lokale und alles ist gut.
Genau.
Ein Trend, der sich ergeben hat, waren so Eisbade- und Eisschwimmgeschichten in der letzten Zeit.
Ja.
In der letzten Zeit, ich weiß nicht, auf Social Media war es halt ein bisschen präsenter.
Ist überhaupt so ein Ding zur Zeit, oder?
Ja. Hat es einen Benefit für Schwimmen?
Meinst du jetzt Eisbaden oder Eisschwimmen?
Ja, man muss es ganz klar unterscheiden. Also dieses Eisbaden ist ja...
Meinst du Eisschwimmen mit Neo oder ohne Neo?
Ja, ohne Neo. Ja, oder auch mit, es ist alles Eisschwimmen.
Ich muss
verlasse die Gruppe jetzt, sonst polemisiere ich gleich.
Ich war und ich bin auch noch immer sehr skeptisch zu der Geschichte, aber ein Athlet, der mir jetzt sicher zuhört, weiß, von wem ich spreche, ich sage keinen Namen, muss ich schon sagen, dass... dieses sukzessive durch den Winter ein-, zweimal im Wasser zu sein oder im Eis, kurzzeitig war das eine Frage des Aggregatzustandes, hilft. Ja. Ich würde es keinem raten, Das sage ich auch in aller Deutlichkeit da, weil ich das noch immer für geistesgestört erachte. Das ist auch offen so kommuniziert. Aber man kann es nicht abstreiten, dass natürlich derjenige, der durchschwimmt im weitesten Sinne, mehr Wassergefühl hat, als der es nicht hat.
Ja.
So, das ist, glaube ich, muss man schmerzfrei sagen.
Es gibt ja, aus meiner Sicht gibt es da so zwei Kategorien, dieses Eisbaden unter Anführungszeichen, wo man einfach nur ins Wasser geht, um die Temperatur wegzuatmen, um
das klassische Navy Seal
Training. Ja, einfach nur diese Temperatur zu ertragen.
Navy so Seal, frei es nach, gibt Iron Man.
Nach weiß nicht, Wim Hof und was weiß ich, was da gibt.
Ja, ja.
Und dann gibt es die Eisschwimmer, also die tatsächlich dann auch schwimmen im Wasser und nicht nur baden
Distanz
und nicht drinnen bleiben und Distanz bewältigen. Mhm. Da gibt es ja einen spannenden Österreicher, den Josef Köberl, der Leistungen vollbringt, die für mich nicht greifbar sind.
No.
Bei knapp am Gefrierpunkt dann noch wirklich lange Distanzen ohne Neopren zu schwimmen, das ist einfach so weit weg, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, voll.
Aber wie du sagst, wenn man das langsam antrainiert, und es ist trainierbar offensichtlich, ich glaube, dass
ich möchte dazu dann noch was sagen.
Ich glaube schon, dass ein bisschen eine Typfrage auch ist und das nicht für jeden.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass das eine Typfrage ist, sondern ich glaube wirklich, also ob es wollen oder nicht, ja, aber der Rest, das, was ich jetzt so mitgekriegt habe, sind das wirklich die konsequent jede Gewöhnung. Woche schwimmen gegangen sind. Mhm. Und man darf nicht vergessen, das Wasser wird nicht von einer Woche auf die andere um 10 Grad kälter, sondern um einen, die adaptieren. Ja. Und
Ich habe
immer noch schwimmt man durch die Eisplatten. Ist nichts für mich, sage ich ganz offen. Also absolut nicht. Aber
für mich. Ich bin so eine Prinzessin. Ja.
Aber ich habe da tatsächlich, ich habe in meinem früheren Leben Neos verkauft von der Marke Speedo. Und Speedo hat einen Eisschwimmer gesponsert.
Mhm.
Und das ist ein geschickter Anwalt, der drauf gekommen ist, dass es nicht so leiwand ist, in London irgendwo in einem Anwaltskanzlei zu sitzen. Ist draufgekommen, er macht was für den Klimawandel. Ich habe das Mikro nur verdreht, keine Sorge.
Ach so, Alter, ich habe gerade geglaubt.
und ist auf die Idee gekommen, Speedo zu sagen, hey, ich möchte auf das Global Warming aufmerksam machen, ich schwimme in einer Badehose am Nordpol einen Kilometer. Und die haben gesagt, Spitze, was willst du dafür? Und dann haben die mit ein paar zigtausend Euro gesponsert und dann hat er sich in Namibia vorbereitet, weil dort, glaube ich, der Benguela-Strom ist, der ist saukalt. Und woraus hat sein Training bestanden? Gewöhnung ans kalte Wasser und täglich 7000 Kalorien fressen, weil er sich wirklich 15 Kilo Ranzen angefressen hat. Und dann ist er wirklich in Murmansk, in einen Eisbrecher gestiegen, sind am Nordpol raufgefahren, haben eine Schneise reinzogen und dann ist er tatsächlich einen Kilometer bei minus 1 Grad kaltem Salzwasser geschwommen. Erster Satz, als sie ihn rauszogen haben, oh, take the goggles off, weil er Angst gehabt hat, dass ihm die Brillen am Auge frieren. Was ich damit sagen möchte ist, ich habe den gesehen, ich würde es nicht als Sport bewerten, Entschuldigung, dass ich das sage, sondern es ist eher so ein Abenteuer, wo du halt, weiß nicht, auch gezielter Übergewicht anessen musst, wie ein Sumo-Ringer. Und dann natürlich einmal einen Kilometer schwimmst. Das ist ja auch so, dass die Generalprobe bei ihm daneben gegangen ist. Also es ist nicht so einfach, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber es ist halt eine ganz eigene Nische, die da Leute suchen, gefunden haben. Hoffentlich sind sie glücklich damit. Meins ist es nicht.
Mhm. Ganz, ganz klar ist, dass diejenigen, die das tolerieren können, das kalte Wasser, bei 15 Grad lachen. Wassertemperatur.
Die kriegen Hitzeschock.
Aber die lachen beim Laufen nicht. Entschuldigung, das ist einfach, wenn jemand seiner Bestimmung folgen will und eine Robbe werden möchte, dann sehr gerne. Be happy. Aber es ist halt für unseren Sport, glaube ich, nicht einsetzbar.
Ich habe am Anfang von dem Podcast gesagt, es ist eine Mischung aus Formschraube und Stammtisch. Deswegen bringe ich das Stammtisch-Thema spätestens jetzt, wenn es uns nicht schon die Zuschauer sowieso angehört haben, mit ein. Wir haben jetzt den 25. März. Gibt es eine Saison 2021 in einer Normalität?
In der neuen Normalität?
In der neuen Normalität. Nein, jetzt ganz eine ganz ehrliche Frage. Derzeit befinden wir uns ja, für unsere deutschen Zuhörer, die sich das vielleicht nicht vorstellen können, aber ja, wir sind beim Impfen wirklich so weit hinten nach. Deswegen man weiß ja nicht, wie sich das Ganze entwickelt, aber ich habe schon erwähnt, ich bin grenzenloser Pessimist, der sich optimistisch äußert. Ich glaube wirklich, dass, wenn man dem politischen System vertrauen darf, was man wahrscheinlich aus Grundsatzgründen schon heutzutage nicht mehr darf, und wir mit 1. Juni allen die Impfung angeboten haben, die sie haben wollen, wir eigentlich alles in die Wege geleitet hätten dafür, dass wir 2021 eine Triathlon-Saison hätten, die normal werden könnte.
Ab Juli? Und
ich weiß nicht, ob ab Juni, aber ich persönlich würde sagen, ab 1. August, wenn das wirklich alles so stimmt, würde wirklich glauben und hoffen vor allem, dass es ein einigermaßen normales Triathlon-Jahr wird.
Und ich glaube, ich kommuniziere das einzige,
auch mit meinen Athleten so, dass ich echt sage, es ist anders als letztes Jahr. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr geglaubt, dass es gar nichts geben wird. Es war dann der September. Wir erinnern uns ans Bodersdorf-Wochenende.
Und das ist glaube ich, das ist das Stichwort. Ich kommuniziere das ganz ähnlich. Ich glaube, dass es noch einige Verschiebungen geben wird, dass in der ersten Saisonhälfte wenig sein wird und alles unter ganz besonderen Voraussetzungen. Und dass es dann aber dafür wirklich sehr, unter Anführungszeichen, wieder normal sein wird. Mhm. Und eben wie du sagst, voriges Jahr im September war unter ganz anderen Voraussetzungen alles gut. Und ich glaube, das kann heuer noch besser werden. Und nachhaltig besser werden.
Ja, das ist jetzt wirklich natürlich ein Plaudern jetzt einfach. Ja, natürlich. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn man sich die Geschichte vom letzten Jahr anschaut, und wir hatten einen einigermaßen normalen Wettkampf, eine Großveranstaltung, wie es Bodersdorf war, und es war damals nicht mal noch der Impfstoff in Sicht, weit nicht in Sicht, dann haben wir dieses Jahr einfach eigentlich eine grundlegend andere Voraussetzung. Genau. Und auf der hoffe ich doch, dass wir aufbauen können. Und wie du gerade sagst, ich glaube, dass es die Mai-Juni-Wettkämpfe sehr schwer haben werden, vor allem die großen Veranstaltungen. Man sieht ja auch, Ironman Graz hat ja schon verschoben, beispielsweise. Ich glaube, da werden auch sehr viele nachziehen. Und ich glaube, dass August, September, Oktober, oder vor allem August, September bei uns.
Die Dichte wird mehr.
Ja. Aber ich blicke dem Ganzen schon sehr, sehr optimistisch entgegen, das muss ich ehrlich sagen.
Also ich sehe es ähnlich wie du und ich glaube jetzt einfach, Mutationen hin oder her, die Impfungen kommen ins Rollen, die Wirkungen wirken auch bei den Mutationen, was erfreulich ist.
Derweil noch zumindest, muss man sagen,
weiß man nicht. Ja. Und wenn jetzt das Tempo da Fahrt aufnimmt, im April, Mai, Juni, bin ich auch optimistisch, dass wir mehr Freiheiten werden als im letzten Sommer.
Ja.
Und die Freiheiten waren ja evident. Was ich halt hoffe, ist, dass die Politik sich jetzt endlich dazu durchringen kann, die Situation in den Intensivstationen tatsächlich mal als gegeben anzunehmen und zu sagen, hey, jetzt, und ich vergleiche die Phase auch mit einem Wettkampf, wir befinden uns jetzt im letzten Abschnitt des Laufs und jetzt alle Regeln außer Kraft zu setzen, weil man sich vom Wählervolk nicht traut, ist absolut blödsinnig. Jetzt müssen alle den Arsch zusammenbeißen und durch.
Man muss ja immer Sport und Politik trennen, deswegen versuche ich das da auch gar nicht irgendwie einzugehen drauf. Aber ich sage nur einen Satz drauf, ich glaube, den Joker hat man verspielt, indem man suggeriert hat, im November wären die letzten 10 Kilometer des Marathons und das wieder besseren Wissens.
Durchaus richtig.
Deswegen, sonst bin ich da voll deiner Meinung. Ich glaube,
Coaching-Fehler betrieben. Wir hätten sie beraten sollen, Gary. Ja,
vermutlich. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt wirklich auf den letzten paar Kilometern sind. Oder dass die Chance, dass wir auf den letzten paar Kilometern sind, noch nie größer war als jetzt. So.
Wir laufen ohne Uhr.
Ja, genau.
So vorstellen.
Genau, so ist es. fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Letzten Endes, es wird Wettkämpfe geben. Es gab letztes Jahr Wettkämpfe. Die Situation ist dieses Jahr, auch wenn man jetzt, wenn man vielleicht im Fernsehauftritt nicht glaubt, aber die ist dieses Jahr massiv aussichtsreicher. Vor allem nachhaltig aussichtsreicher. Dass das Schwimmen fehlt, kann man nicht wegdiskutieren, das ist ein Fakt. Wie sehr das beeinflusst, haben wir, glaube ich, heute ausgiebig diskutiert. Für etwaige Bestzeiten im Schwimmen mag es einen Einfluss haben für die Gesamt-Triathlon-Zeit, wahrscheinlich nicht. Und letzten Endes diejenigen, die wirklich Angst haben vor dem Schwimmpart im Sinne von, es könnte eventuell sicherheitsgefährdend sein, weil wirklich das Schwimmtraining im Sinne vom Schwimmen lernen fehlt, denen sei gesagt, da macht es durchaus Sinn, dass man da vielleicht einen Schritt vorsichtiger ist auf den ersten Monaten und sagt, ja, man muss jetzt nicht gleich im Juni den ersten Wettkampf machen, sondern man kann das auch durchaus auf Mitte August verschieben. Ja, und
hat oder, dann ein paar die Distanz, mehr. Oder vielleicht hat die Distanz einfach ganz genau gekürzt und sagt, okay, ich mache jetzt den Sprint
mit. Aber mit all jene, die egal bei welchem Trainer oder auch bei uns schon seit längerer Zeit trainieren und schwimmen trainieren, die brauchen sich auf um Gottes Willen keine Sorgen machen, dass sie keine 750, 1,5 oder ich lege sogar mal Hand ins Feuer, jeder von unseren Schwimmern oder Athleten kann 3,8 durchschwimmen, auch jetzt. Mhm. Schmeißt du die Nerven nicht weg. Ein bisschen Selbstvertrauen, das haut hin, nicht in der besten Zeit, das ist klar, aber es braucht keiner nach dem David Hasselhoff rufen, der euch dann mit Brustbehaarung aus dem Meeresboden
rettet. Nein, wir hatten ja auch die Pamela.
Ja, genau.
Ich glaube auch, dass das einfach in der ersten Saisonhälfte vielleicht nur die Wettkampfdichte viel geringer sein wird, dass für jeden als Zwischenziel auch zwei kleine Wettkämpfe in besonderer Ausführung oder Abhaltung herausschauen werden und als Zwischenziel einfach super mitgenommen werden können. Genau. Aber dann einfach die richtigen Hämmer im Herbst kommen oder in der zweiten Sommerhälfte.
Genau. So ist es. Ja, ich glaube, das war's für heute.
Absolut.
ihr habt das bei uns auf der Instagram-Story vielleicht schon gesehen. Wir haben so ein bisschen was vor für die nächsten Wochen. Folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Instagram. Es gibt ganz, 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 ganz große News. Wahrscheinlich das größte Update, seit es Sweet Spot gibt. Wer sich da am Laufenden halten will, wie gesagt, folgt uns und sonst schreibt uns gerne auch wieder Feedback zu den Podcasts oder unter YouTube-Videos oder sonst was. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall.
Und ciao, grüß euch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Ciao.